Der Visun Podcast.
Heute zu Gast Cataneo. Das ist mir eine besondere Freude, denn das ist ja letztlich ein Tool, welches in der Branche nun wirklich, wenn man so will, sehr, sehr übergreifend genutzt wird. Und jetzt kann ich die Gelegenheit heute nutzen, mal direkt mit Cataneo zu sprechen über MyDAS, also über das TV-Buchungssystem, welches wir als Vermarkter bei Visun, aber viele andere, ich würde sagen fast alle der dritten Generation nutzen. Und seid doch mal so nett, stellt euch doch einmal kurz selber bitte einmal vor.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Andreas Föhringer, ich arbeite im Vertrieb bei Cataneo und habe vorher auch im Account Management bei Cataneo gearbeitet und habe inzwischen fast 10 Jahre her eine Vergangenheit bei Tele5. Mhm. Bin also aus der Medienbranche, wenn man so möchte, und jetzt seit 5 Jahren bei Cataneo und alles rund um MyDAS, wann immer man was vorstellen muss, ich kann es zeigen.
Ich bin Jonas van Westen, ich bin Key Account Manager bei Cataneo und betreue verschiedenste Kunden, unter anderem Visun, weswegen ich auch heute dabei bin. Bei mir hat die Karriere auch bei der Werbevermarktung angefangen, bei RTL2/Elcatel Media vor, mittlerweile, jetzt muss ich rechnen, 8 Jahren, genau. Und ich bin seit Anfang des Jahres bei Cataneo.
Ja, RTL 2 ist meines Wissens nach ja auch einer der Sender, der auch mit MyDAS arbeitet. Und wie gesagt, das sind ja sehr viele, die auch alle, glaube ich, jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung gesammelt haben. Wie viele Jahre sind das jetzt insgesamt? Wie lange ist MyDAS auf dem Markt?
Also die Geschichte von Cataneo ist, wir wurden 2002 gegründet und seitdem ist auch MyDAS auf dem Markt als erstes Kernprodukt. Unsere damaligen Kunden waren eben RTL 2 und Premiere, nicht zu vergessen. Und seitdem im Prinzip 16 Jahre plus ein webbasiertes Buchungssystem. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich mit so Schlagworten wie Cloud etc. Vor 16 Jahren konnte man damit nur schwer um die Ecke kommen. Und die Durchdringung ist inzwischen in Deutschland sehr, sehr gut. Und wir bemühen uns, dass das Tool auch international Anwendung findet, weil es eben doch durch die Features, die uns hier herangetragen wurden, wirklich zu einem starken Produkt herangewachsen ist über eben inzwischen fast 2 Jahrzehnte.
Für diejenigen unter den Hörern, die das System jetzt nicht kennen. Webbasiert heißt, ich kann im Browser letztlich alles das machen, was da gemacht werden muss. Also ich disponiere halt Sports-Werbeblöcke. Und das Gleiche gilt auch für die Agenturen, das heißt Media-Agenturen und Kunden, die dort direkt auf der anderen Seite angebunden sind, die dann halt ihre Spots direkt einbuchen. Das ist auf beiden Seiten so, dass es webbasiert möglich ist, ja?
Ganz genau. Das war auch die ursprüngliche Idee eben seit 2002, dass man im Prinzip eine Sales-Side-Plattform hat, die von der Verkaufsseite wie auch von der Einkaufsseite akzessiert werden kann über das komplett gleiche User-Interface. Und das man öffnet im Browser, Bezug nimmt auf eine URL und öffnet man MyDAS, loggt sich ein und aufgrund des, ich würde sagen, durchaus sophisticateden Rights Management ist man in der Lage, dass jeder einen wirklich dedizierten Zugang hat zu den Aufgaben, die er machen muss, zu erledigen hat. Und das gilt für die Agenturseite in einer Art Self-Service-Portal genauso wie für die Verkaufsseite oder meistens die Dispositionen, die das dann eben noch aufnehmen und weiterverarbeiten.
Das heißt, wenn es Probleme gibt und das System irgendwie in die Knie geht, dann ist es nicht beim jeweiligen User wahrscheinlich, sondern vor allem am Server oder am Ende, weil die Maschinen stehen bei euch, wenn man so will, ja?
Ja und nein. Also wir haben verschiedenste Installationsweisen. Inzwischen kann MyDAS auch in zum Beispiel den bekannten Cloud-Services installiert werden. Und wir haben aber in unserem Rechenzentrum eben die meisten Installationen vorgenommen. Wir haben aber auch On-Site-Installationen bei Kunden aufgrund von verschiedensten Compliance, IT-Compliance-Gründen. Und wenn die Maschine steht, was wirklich in Ausnahmefällen in den letzten Jahren mal passiert ist, dann steht sie bei uns und dann tragen wir Sorge dafür, dass sie schnellstmöglich wieder läuft. Also das ist ganz klar.
Ihr sitzt in München. Habt ihr noch weitere Dependancen oder ist da quasi eure Zentrale?
Also in München ist definitiv unsere sozusagen Zentrale. Wir sitzen in der Medienbrücke, das ist vielleicht auch ganz bekanntes Gebäude. Und wir haben aber inzwischen auch ein Büro in Ljubljana in Slowenien gegründet. Hauptsächlich ein technischer Hub, wenn man so möchte. Wir haben da viel Entwicklungsleistung, ganz viele junge, talentierte Techniker und Ingenieure. Wir haben außerdem durch die Internationalisierung auch Kollegen in London sitzen, in Los Angeles sitzen. Und eine Kollegin ist in Cordoba.
Ah ja, okay. Und wie kommt das?
Das waren ihre Auswanderungspläne, wenn man so möchte. Da müsste man sie selber fragen. Aber für uns tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir haben in Lateinamerika auch Business. Mhm. Wir haben einen Vermarkter, der sich um den südamerikanischen Raum kümmert. Und da ist es ideal, einen Account Manager, Projektmanager vor Ort zu haben. Im weitesten Sinne vor Ort, wie das halt in Lateinamerika geht.
Wir haben in der Branche auch eine Kollegin, also jemanden auf Seiten der Mediaagenturen, die sitzt in Texas. Also man ist, sag ich mal, örtlich mittlerweile doch relativ ungebunden, hat dann aber noch die Herausforderung dann der Zeitverschiebung ein Stück weit. Aber das scheint mittlerweile wirklich immer offener gelebt zu werden und hat natürlich auch einige Vorteile an der Stelle, ne? Und sag mal, wie viele Leute sind das insgesamt? Also wie viele Mitarbeiter oder vor allem auch so im technischen Bereich, da habt ihr wahrscheinlich ja auch viele, die jetzt, wenn man so will, zuarbeiten oder nicht unbedingt jetzt fest angestellt sind, aber dann dazu beitragen, dass das alles stabil läuft.
Ja, die klassische Unternehmensstruktur ist, wir sind etwa 50 Leute. Ich sage deswegen etwa, weil wir natürlich je nach Projektauslastung auch Leute hinzuziehen können und dann auch teilweise wieder nicht mehr bei uns haben für einige Zeit. Aber wir sind etwa 50 Leute, wovon 35 plus Leute sich mit der Technik beschäftigen und der Rest ist im Prinzip Administration, Management, Vertrieb, die Geschichten. Und das ist so unsere Struktur im Moment.
Wie viele Sender sind bei euch? Also deutsche Sender jetzt aktuell? Kannst du das in Zahlen fassen?
Die Sender an sich kann ich fast nicht mehr in Zahlen fassen, weil es schon dreistellig ist, die reine Senderzahl. Okay. Bei den Vermarktern oder bei den Kunden sind es insgesamt 25 und ich mache da fast gar keinen Unterschied mehr zwischen Deutschland oder Nicht-Deutschland oder deutschsprachiger Raum, weil ja auch österreichische Kunden dabei sind und Schweizer, sondern es sind momentan 25 Kunden und davon sind die meisten allerdings Vermarkter, also Vermarktungshäuser, aber auch klassisch Sender.
Und da sind TV-Sender jetzt, waren das jetzt TV-Sender, die du aufgezählt hast oder sind es dann auch digitale Plattformen, die damit reinzählen?
Also in Bezug auf die dreistellige Zahl sind es tatsächlich lineare Feeds, also wirklich lineare TV-Sender, wobei fairerweise natürlich Visun unter anderem schon mehr als einen Sender bietet, deswegen kommt man natürlich auch gut zu dieser Zahl. Und was im Digitalen passiert, Midas kann sich da auch um einiges kümmern, verwalten wir auch einiges an Inventar für einige Vermarkter. Da tue ich mir als alter TV-Mensch echt noch schwer, etwas als Sender zu benennen oder das Pendant zu finden, aber auch digitales Inventar wird verwaltet.
Ja, ich glaube, bei euch wird es wahrscheinlich noch mehr als bei uns sein, dass man von diesen Bezeichnungen TV, Fernsehen ja doch langsam so ein Stück weit abweicht und immer mehr auch das Drumherum sieht, weil letztlich, ob das linear ist, das Signal, ob es on-demand ist, ob es durch ein Kabel, durch die Luft oder wie auch immer übertragen wird, ist am Ende natürlich für den Zuschauer egal. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch die große Herausforderung, auch bei euch, ne, diese ganzen, ich sag mal, unterschiedlichen Devices auch zusammenzubringen beim Ausspielen, wie auch letztlich natürlich auch so beim Koordinieren der Werbemittel, ne, also der Spots.
Ja, also was man wirklich sagen kann, den Trend haben wir definitiv mitbekommen, der geht in so eine Richtung 360 Grad. Und es ist auch deswegen der Name von unserem Kampagnentool geworden, weil es sich eben um alle Medientypen kümmern können muss. Das ist der Anspruch eines Vermarkters, der vielleicht eine TV-Historie hatte oder ein Neukunde, der noch gar kein TV hat, dass er alle Mediengattungen disponieren kann, dass er im Prinzip von der Verwaltung des Inventars bis zur Abrechnung den Prozess der Verkaufsseite durchführen kann und immer auch die Einkaufsseite darauf zugreifen lassen kann. Das treibt uns wirklich um. Was ganz schön ist und hier vielleicht auch zu erwähnen, dass wir eben, um solche Trends auch frühzeitig zu erkennen, Mitglied bzw. ständige Besucher der ECTA sind und sonstiger Konferenzen. Wir gehen auch gerne auf den Screenforce Day, waren auch da dieses Jahr wieder, um einfach das alles mitzubekommen, um auf jeden Fall vorbereitet und gerüstet zu sein. Und das ist wirklich, ja, im Prinzip der Ton der Stunde, ja.
Ja, es ist im Grunde natürlich auch alles sehr spannend zu beobachten, wenn man, sagen wir mal, die verschiedenen Entwicklungen sieht. Ihr habt das jetzt über 16 Jahre quasi ja miterlebt, wie sich die TV-Branche vor allem jetzt auch in dieser Zeit verändert hat, was passiert ist, wie viel auch dazugekommen sind, wie viele unterschiedliche Systeme auch plötzlich, wenn man so will, entweder neu erfunden oder zumindest mal weiterentwickelt wurden. Wir haben ja jetzt im Grunde bei uns im Portfolio jetzt zwei Timeshift-Sender. Das sind ja alles Herausforderungen, die vielleicht so vor 10 Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm waren. Ne? Was sind so die spannendsten Entwicklungen so aus deiner Sicht so über die letzten Jahre?
Also für mich wirklich am spannendsten ist, den Integrationsgedanken aus der Technologieseite zu sehen. Das heißt, Midas muss in der Lage sein, in einem AdTech-Ökosystem mehr oder weniger nahtlos eingebunden zu werden. Es macht Kernaufgaben sehr, sehr gut, aber es gibt auch Aufgaben, die machen andere Tools sehr, sehr gut. Und da will ich gar nicht ein Projekt oder eine Sache, die mir auffällt, nennen, sondern es ist immer wiederkehrend, dass es darum geht, Midas so gut wie möglich und so flexibel wie möglich einzusetzen. Mhm. Und das ist ständig eine spannende Herausforderung. Also wir haben die Timeshift-Sender ja zusammen gemacht, deswegen weiß ich ziemlich genau, was wir da getan haben. Und das hat toll funktioniert und auch in der Zusammenarbeit. Ihr füttert uns mit den Infos, die wir brauchen. Hoffentlich kriegen wir es dann hin, das auch ordentlich umzusetzen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass eine Idee geboren werden kann, im Prinzip völlig unvorbereitet. Und dann muss ein Tool, dann muss ein IT-Dienstleister wie wir in der Lage sein, das möglichst schnell zu verstehen und eben dann, ich wollte sagen, zu Papier zu bringen, aber das ist ja nicht genug, sondern eben wirklich umzusetzen end-to-end. Und das ist wirklich, was die letzten 5 Jahre mich sehr beeindruckt hat.
IT-Dienstleister, sagst du, also das ist die DNA, wie ihr euch auch versteht, weil man muss ja sagen, da sind ja viele Dinge, die miteinander verknüpft sind und ihr habt natürlich auch letztlich gewisse Ziele, wo ihr hinwollt als Unternehmen, aber im Grunde die DNA, also die Basis, da seht ihr euch schon als IT-Entwicklungsunternehmen, wenn man so will, ja?
Auf jeden Fall. Wir sind IT-Dienstleister durch und durch und haben als USP, ich glaube, mit dem ganzen Hintergrund, mit der Vergangenheit, ein USP mit der Fachkenntnis und mit einfach der engen Verbundenheit zu den Medien. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich alte Kollegen treffe, wenn ich Bekannte treffe, obwohl ich natürlich jetzt eine ganz andere Rolle habe und wirklich die IT-Seite vertrete. Aber ich glaube, wenn wir dann in den Gesprächen sind, dann sind wir, glaube ich, nicht der ganz klassische Bits and Bytes-Dienstleister.
Vielleicht nochmal zu dem Thema Trends und Entwicklung, könnt ihr auch ein Stück weit natürlich mal nutzen, um ein bisschen Werbung auch zu machen für neue Produkte, aber mich interessiert es persönlich einfach auch, wo ihr jetzt so in den nächsten Monaten, Jahren so die Entwicklung hingehen seht und was ihr glaubt, was jetzt die nächsten großen Dinge werden. Ich meine, wird er in der Branche werden ja die Hashtags Programmatic und Automatic und Co. natürlich sehr laut gerufen und wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass wir von Programmatic noch ein Stück weit entfernt sind, aber zumindest das Automatic soweit langsam auf den Weg bringen. Das ist ja nur ein Stichwort wahrscheinlich von vielen. Was sind so die Kernthemen, die ihr jetzt mal außerhalb des Jony Ive Labors bei euch mal erzählen dürft? Da habt ihr ja wahrscheinlich auch so einen Raum, wo Sachen drinstehen, die keiner wissen darf, aber worüber könnt ihr schon sprechen?
Ja, also ich nutze die Gelegenheit gerne zu sagen, wie wir dazu stehen und wo wir an der Stelle sogar technologisch schon stehen. Ja. Das heißt, wir sehen die Fragmentierung, wir sehen diesen 360-Grad-Gedanken der Vermarktung. Das heißt, es wird immer irrelevanter, welches Inventar es ist. Der Service-Gedanke wird gleich hochgehalten, wenn doch die Automatisierung höher werden muss. Mhm. So. Darauf haben wir geantwortet, indem wir vor einigen Jahren begonnen, diese Automatisierungsplattform, den AMM, geschaffen haben, in der eben die Agenturen im Prinzip senderübergreifend, vermarkterübergreifend über die Plattform automatisch einbuchen können, wie die Sender es bisher über Midas direkt gewohnt waren. Mhm. Für die Sender ändert sich an der Stelle wenig, weil sie auf ihrer Seite weiter mit ihrem Midas arbeiten, aber für die Agenturen eröffnet sich mehr oder weniger das Potenzial, wesentlich schneller und viel automatisierter zu arbeiten. Mhm. Und dann kann hoffentlich dreht sich der Dispositionsservice nicht mehr um jeden einzelnen Spot, sondern um die Beziehung. weil die Spots automatisch gebucht werden.
Auf der anderen Seite, also da möchte ich mal kurz reingerätschen, da möchte ich noch mal ein kleines bisschen auch die Qualitätskeule mal schwingen, weil ich immer wieder in der Diskussion für mich persönlich einfach feststelle, dass da zu wenig auch die Konsequenzen, die damit mit reinspielen, auch beleuchtet werden. Also seitens Kundenagenturen wird das natürlich oftmals auch als Wunsch geäußert, zu sagen, ja, wir wollen das automatisieren, wir wollen programmatisch kaufen, wir wollen das ein bisschen übergreifender machen. Auf der anderen Seite, und das ist ja etwas, was TV aus meiner Sicht auch als ein USP hat, haben wir ja hier über Jahre so diese Qualitätsbuchungen, also im Sinne dessen zu sagen, in bestimmten Umfeldern möchte ich stehen oder in bestimmten Umfeldern möchte ich nicht stehen. Ich möchte zu bestimmten Zeiten und der Werbeblock soll nicht da oder beziehungsweise wenn er da ist, soll mein Block, mein Spot dort nicht sein und. Dass man sich wirklich Gedanken macht, in welchen Umfeldern man sich befindet, denn manchmal passt es, manchmal passt es nicht, manchmal passt es besonders gut, dass also Menschen am Ende natürlich immer noch eine Chance haben, solche Dinge ein Stück weit besser zu beurteilen und auch ein Gefühl dafür zu haben, wo sie da vielleicht eingreifen sollen oder müssen. Und das ist natürlich bei Automatisierung ein Stück weit schwieriger. Das ist im Digitalen auch gelebt. Da wird dann das vielleicht auch am Ende aufgrund günstiger Preise dann auch in Kauf genommen. Ich denke aber, dass diese Qualitätsdiskussion dabei ein Stück weit in den Hintergrund gerät und das finde ich nicht gut. Deswegen wollte ich nur mal kurz die Gelegenheit nutzen, das nochmal zu erwähnen, weil ich finde, das müsste viel offener, also viel mehr auch diskutiert werden, nämlich auch die Arbeit der Disponenten, der Einkäufer auf Agenturen auch, dass diese Arbeit letztlich ja auch ein wichtiger Bereich ist, den eine Maschine nur sehr, sehr schwer abbilden kann und wo vielleicht irgendwann mit künstlicher Intelligenz mehr möglich ist als heute. Aber der Titel des jeweiligen Formats wird nicht unbedingt immer darüber so viel Aufschluss geben, ob das passt oder nicht. Und bestimmte Erfahrungswerte und so weiter sind dann doch von Menschen manchmal ein Stück weit auch, glaube ich, besser damit reinzubringen. Also ja, will nur sagen, das ist ja auch noch ein Punkt, ne? Also bei all diesen Automatisierungsgedanken und bei all der Technik, die wir uns zunutze machen, ist das ja auch noch ein wichtiger Punkt auf Seiten der Disponenten bei den Sendern oder auch den Einkäufer bei den Agenturen, dass da auch die Qualität halt natürlich auch gewährleistet bleiben.
Also wir wollen da auf keinen Fall reingrätschen und wollen diesen Premium-Service überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise wegrationalisieren durch Technologie, im Gegenteil. Das ist ein Premium-Service, der wird teilweise wirklich hervorragend gemacht. Mich freut es immer wieder zu sehen, dass Leute da so viel Kenntnis haben und da bin ich auch ehrlich, das kriegt man so schnell nicht übersetzt in eine Maschine. Dennoch gibt es auch ganz viele große Teile, die den Premium-Service fast ausschließen, weil es zu viel ist, weil die Masse zu viel ist und immer da muss Automatisierung greifen. Das heißt also an der Stelle muss es ein Hybrid sein, weil nur dann kann sich auch der Premium-Service um die Premium-Dinge kümmern. Ja. Und das, glaube ich, ist für mich dann in naher Zukunft Stand der Dinge. Es gibt Dinge, die laufen automatisch und es gibt Dinge, die laufen eben über den Tisch eines jeweiligen Menschen, der mit unglaublich hohem Sachverstand darauf reagieren kann und einfach die Dienstleistung dadurch wirklich Mehrwert gewinnt.
Sag mal, Andreas, gibt es eigentlich noch irgendeinen Sender oder beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit, irgendwo eine Betamax irgendwo hinzuschicken und die in ein System zu schicken? Nee, ne? Das geht nur noch digital, oder?
Ich hoffe nicht. Also ich gehe sogar noch weiter, die größten, also das ist jetzt sehr technisch, aber für uns die größten Herausforderungen sind gerade, dass man die Workflow-Engine immer genau so einstellt, dass im Prinzip alles digital in der Cloud einfach eingespielt wird und am Ende des Tages zur Ausstrahlung kommt. Ja. Und das ist schon interessant. Ich hab noch Digibetas getragen. Die Koffer waren schwer oder die Kisten, ja.
Ja, wir hatten sogar privat zu Hause einen Betamax Videorekorder. Ich glaube, 83 haben wir uns dafür entschieden. Das war leider die falsche Entscheidung. Dann es gab, glaube ich, in ganz Düsseldorf nur eine einzige Videothek, die dann Betamax angeboten hat. Ja, da musste man dann eher zu Freunden gehen und die gute alte VHS dann dort sehen. Naja. Na gut, und aber wir waren eben nochmal so bei Trends und Entwicklungen. Da hattest du, glaube ich, noch weitere Themen so vielleicht.
Ja, also da so viel Raum, wie du mir gibst, würde ich fast nutzen. Ich habe da wirklich ganz viel zu erzählen. Eine Sache vielleicht noch, wir sind gerade dabei, dass dieser AMM als Plattform eben auch einen Marktplatz bekommt. Dieser Marktplatz wird aktuell entwickelt. Das findet technisch bei uns statt, das ist ein Projekt. Wir sprechen da mit den Vermarktern, wir sind auch mit euch da bisher im Dialog gewesen und wollen es auch weiter sein, dass eben die Anforderungen von euch da drin abgebildet sind. Ihr seid unsere Mandanten, das ist uns ganz wichtig. Und dieser Marktplatz ermöglicht es, sofern man sich auf eine Strategie hinter dem Verkauf einigen kann, dann relativ schnell technologisch in den Bereich programmatisch zu gehen. Mhm. Nämlich privates als auch öffentliches Versteigern des Inventars oder bestimmten Inventars. Mhm. Auch da wieder klassischer Hybrid, würde ich sagen. Das Wort gibt es nicht nur in der Automobilbranche, sondern eben gerade auch bei uns. Und das ist, was wir gerade aktuell tun und wo wir auch sehr, sehr bald Ergebnisse zeigen können. Und was uns an der Stelle ganz wichtig ist, dieser Marktplatz wird den kleinen Agenturen erlauben, ohne große technische Infrastruktur auch darauf zuzugreifen. Denn wir werden im Prinzip eine Plattform bereitstellen, auf der die kleinen Agenturen ebenfalls sich einloggen können, ganz klassisch, und den AMM mitbenutzen können.
Okay. Und gibt's, was so die Oberfläche, Zugänge, Technik an der Stelle angeht, so irgendeine Entwicklung noch, dass man sagt, ah, das wird irgendwie alles noch so ein bisschen schöner, schneller, irgendwie 4K, was weiß ich was?
Ja, wir befinden uns in einem ständigen Umbruch, was das Produkt betrifft. Es ist ein 16 Jahre altes Produkt, beziehungsweise der Markenname ist 16 Jahre alt. Wahrscheinlich gibt es ganz wenig Zeilencode, die 16 Jahre alt sind, das ist auch gut so. Das heißt, unsere Buchungsengine ist darauf ausgelegt, seit jüngster Zeit ein Vielfaches an Spots zu handeln in einem wesentlich geringeren Zeitraum. Also wir haben schon der Performance-Gedanke, die technische Skalierbarkeit, da tun wir unglaublich viel. Das ist wirklich viel Backend-Arbeit. Offen gestanden, da bringt der User vorne im Markt noch nicht so viel, weil wir haben mit dem Google Web Tool und durch das alles webbasiert ist, glaube ich, eine ganz gute Benutzeroberfläche. Aber wenn im Hintergrund alles einfach viel sicherer, viel schneller abläuft, dann macht das Arbeiten mit so einem System auch wieder viel mehr Spaß.
Ist es eine Zukunftsvision von euch, dass der Media-Einkäufer, also TV-Einkäufer oder der Disponent auf unserer Seite, auf seiner Bahnfahrt zur Arbeit sich mit seinem Handy schon mal in Müllers einloggt und dann disponiert in der App auf dem iPhone, auf dem iPad oder auf irgendwelchen anderen Android-Devices?
Ich würde am liebsten sagen, das geht schon, weil zu einem gewissen Maß kann man es wirklich jetzt schon leisten. Also durch das, dass es webbasiert ist und man ja mit 4G überall online ist und mit 5G noch viel schlimmer. Das heißt, man kann sich einloggen. Die User-Interfaces sind darauf ausgelegt, auch auf Mobile-Devices zu funktionieren. Ich will ganz ehrlich sein, Drag-and-Drop und Touchscreen sind keine Freunde. Ja. Das heißt, immer da wird es ein bisschen eklig und auch die Bildschirmgröße spielt eine Rolle, die User-Experience an der Stelle. Aber wenn Midas so genutzt wird, dass es mehr und mehr zu einem Meldesystem wird im Sinne von Workflow. Das heißt, ich bekomme in der Früh gesagt, was heute meine Probleme sind, was ich heute zu tun habe, um welche Kampagnenkunden ich mich heute dringend zu kümmern habe und dann Prozesse angestoßen werden können, dann stelle ich mir schon vor, dass die Kommunikation wirklich komplett portabel ist. Also ich bin in der Bahn und ich weiß, ich muss diese Kampagne nochmal reorganisieren, weil ich möchte ein anderes Ergebnis erzielen, und dann klicke ich hoffentlich auf einen schönen grünen Knopf unten rechts und dann reorganisiert sich die Kampagne und alles schaut wieder strahlend weiß aus. Ich kann dem Einkäufer sagen, du kannst dir deine Reportings wiederziehen oder soll ich sie dir schnell schicken? Ja. Das wäre auch nur Click of a Button. Okay. Und in die Richtung geht es auf alle Fälle, und zu einem gewissen Maß kann man Midas an der Stelle auch schon so benutzen.
Okay. Aber es bringt ja auch Gefahren und Probleme wahrscheinlich mit sich, unterschiedlichste Größen und unterschiedlichste, ich sag mal, also auf dem Handy stelle ich es mir zumindest mal relativ unkomfortabel noch vor, weil ich sehe bei uns in der Disposition ja doch dann auch relativ große Sheets, die sich gern auch mal auf zwei Bildschirme verteilen, da ist es wahrscheinlich dann nicht so gut handhabbar, ne?
Ja, am Arbeitsplatz werden die Monitore immer größer, um mehr zu sehen, um mehr zu erfassen, und portabel wird es immer schwieriger, das dann gleichwertig darzustellen. Das ist wirklich so. Wie gesagt, es gibt gewisse Prozessschritte, die eignen sich super dafür, und es gibt Dinge, die eignen sich nicht dafür. Ich selbst würde auch nicht mal eine Präsentation mit einem Tablet machen. Also wenn mir an der Präsentation was liegt, dann will ich die in groß gesehen haben, weil ich präsentiere sie auch groß.
Okay, also ehrlich gesagt, meine Fragen habt ihr alle beantwortet. Ich glaube auch, dass das jetzt erstmal einen guten Überblick gegeben hat, was ihr macht, wo die Reise hingeht und wo wir aktuell stehen. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das wollte ich noch unbedingt loswerden, was vielleicht interessant ist noch für die Branche, für die Zuhörer?
Also du hast uns glücklicherweise die Möglichkeit gegeben, über den AMM ganz kurz zu sprechen, über die Automatisierung an der Stelle. Der 360-Grad-Gedanke ist auch gefallen, deswegen abschließend für mich wirklich, wir freuen uns darauf, wir freuen uns, bieten auch an, bei jedem vorbeizukommen, dafür ist die Nähe einfach geeignet, ja. Deswegen sind wir heute auch hier in Düsseldorf, das ist nur eine halbe Stunde mit dem Flugzeug mehr oder weniger oder eine Stunde. Und wann immer da irgendjemand eine Frage hat, soll er bitte gerne an uns herantreten. Und auch ihr könnt uns natürlich weiterhin immer alles fragen. Das ist ganz wichtig.
Jonas, Andreas, vielen Dank für das Interview und bis ganz bald.
Dankeschön.
Danke auch.